Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 396, so kurz vor der 400. Und dennoch gibt es so viel Neues zu berichten. Wir müssen also nicht sparen, damit wir die 400 vollkriegen. Wir und ich erstmal begrüße alle, die uns heute und hier zuhören.
Auch ich begrüße hier aus Köln alle, die uns zuhören mit dem Ohrstopfen oder mit dem Lautsprecher. Und ich kann nur sagen, dass die 400 uns mittlerweile ganz schön drückt. Die Termine stehen fest. Wir brauchen da, glaube ich, an einen Termin im Dezember brauchen wir 5 Stunden, um 4 Stunden zu machen. Das heißt, einiges ist schon fertig. Und ich hoffe auch, dass das wirklich interessant ist. Denn vieles zeigt auch einen Überblick über die ganze Technologie, die uns zu Füßen liegt.
Ja, dann möchte auch ich alle ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie dabei sind. Und ich begrüße nicht aus Köln, sondern aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf. Damit man sieht, wie weit wir verteilt sind.
In Düsseldorf?
Ja.
Aha, du bist in Düsseldorf.
Darfst du nicht mehr zu Hause wohnen? Man hat mich hier nach Düsseldorf gebeten, damit ich denn meinen Studenten wieder dummes Zeug erzählen kann. Mache ich ja
ach
immer.
Ach so, ja, das fällt dir ja nicht mehr. dummes Zeug, Heinz, da fällt mir doch ein, was da im Moment in Berlin abgeht. Das ist ja wohl, ist dummes Zeug, oder,
Herr Back? Ja, also ich finde das schon sehr traurig, was da abgeliefert wird. Da werden Spielchen gespielt und das ist kein gemeinsames Bootspiel, was man so irgendwie kennt, dass jeder miteinander spielt, sondern die spielen ja alle gegeneinander. Und mir kam da so eine Zahl in den Kopf und die habe ich nachgeschaut und dabei herausgekommen ist, dass die in Belgien hatten 451 Tage keine Regierung. Also 451 Tage, das ist ja immerhin so 1,5 Jahre, so ungefähr was in der Richtung. Und ich bin oft in Belgien und jedes Mal, wenn ich da hinfuhr in das Land ohne Regierung, dachte ich heute Abend 19 Uhr, ob da die Lampen angehen auf der Autobahn. Und 19 Uhr, pünktlich um 19 Uhr macht es flacker, flacker und die Lampen waren landesweit an und auch andere Dinge. Die Tankstellen waren geöffnet und die Gaststätten waren geöffnet und was man so brauchte an Infrastruktur war alles vorhanden.
Haben die Leute denn glücklicher ausgesehen in der Zeit?
Ich glaube ja und man sollte darüber nachdenken, ob man das vielleicht in Berlin auch mal ruhig können die noch bis 3 Jahre lang noch diskutieren über ja oder nein, es kommt sowieso nichts mehr raus. Und wir als Bürger, wir machen das einfach so, jeder macht seine Aufgabe für sich und man sieht, es geht rund.
Mhm. Tja. Ja, also, weil wir gerade bei diesem Thema sind, meine Meinung ist, dass da möglicherweise doch ein riesiges Schauspiel stattfindet. Wenn ich mir ansehe, was da vor diesem SPD-Parteitag passiert ist, was da für ein Popanz aufgebaut worden ist und was sie da veranstaltet haben, was sie alles durchbringen und durchsetzen wollen. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich hat die Politik jedwede Glaubwürdigkeit verloren. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das alles vorher abgesprochen ist und abgekaspert ist, wer was am Ende durchsetzen will und kann und dass man vorher ein bisschen damit kämpft und jetzt muss die SPD natürlich ganz viel gewinnen, das, was vorher von der CDU jetzt schon zugestanden ist, im Geheimen irgendwo, natürlich nicht für den gemeinen Mann, die gemeine Frau auf der unteren Parteiebene, sogar nicht für die, die die Verhandlungen führen. Und wenn dann die, ich hätte fast gesagt Volksabstimmung, die SPD-Mitgliederbefragung, Abstimmung, wenn die dann durch ist, dann werden die dann mit Sicherheit auch ihre Sachen durchgesetzt haben vorher, damit diese Abstimmung auch so verläuft, wie man will. Und sie kann ja auch gar nicht scheitern, um es mal ganz offen und ehrlich zu sagen. Denn würde die scheitern, und das wiederum traue ich aber den SPD-Mitgliedern schon zu, dass sie sagen, nee, wir haben keine Lust mehr mit euch, dann würde natürlich die ganze Führungsriege den Battle hinwerfen und dann stände die SPD erstmal ohne Führung da. Und das würde sich aber noch auf Jahre hinaus auswirken. Also wahrscheinlich kommen wir um die große Koalition nicht herum. Was mich nur ein bisschen wundert, dass in der CDU noch keiner auf die Idee gekommen ist, vor allen Dingen jetzt nach dem SPD-Parteitag, zu sagen, wir könnten ja mal die Linken fragen, ob sie denn grundsätzlich mit uns in Zukunft auch was machen wollen würden. Denn rechnerisch hat ja CDU, CSU und Linke auch eine Mehrheit.
Du, wer weiß, ob das nicht dazu kommt. Das ist ja, das Schöne ist ja jetzt bei diesen ganzen Verhandlungen, dass man einknicken kann, ohne an Gesicht zu verlieren. So, die Frau Merkel ist ja öfter eingeknickt, bei dem, wo sie gesagt hat, mit mir keine Maut und mit mir keine Steuern auf irgendeine Art und Weise und so weiter und so weiter. Und das kann man ja jetzt gut alles verkaufen, weil man ja sagen kann, ja, das waren ja die anderen, die wollten das ja unbedingt. Und da mussten wir einen Kompromiss machen und deshalb bin ich jetzt auch dafür, dass wir eine Maut vielleicht einnehmen. Alles das ist alles irgendwie, ich weiß es nicht, vielleicht ist man auch...
Es wurde uns aber doch damals versprochen, ja, als diese merkwürdigen Mautbrücken, ja, gebaut wurden, als die Lkw-Maut eingeführt wurde, da ging es, glaube ich, um 7 Milliarden pro Jahr an Einnahmen oder 8 Milliarden. Ach übrigens, wegen der verspäteten Einführung und der Konventionalstrafe von 11 Milliarden, da hört man auch nichts mehr. Da laufen Gerichtsverfahren und sonst was, aber offensichtlich wird das im Sand verlaufen. Wen kümmern auch 11 Milliarden Konventionalstrafe? Und da hat man dann gesagt, das wird alles für den Straßenbau verwendet. Aber jetzt fehlen 7 Milliarden. Das ist ein dolles Ding. Ich meine, die Autofahrer, die spülen zwar 54 Milliarden pro Jahr in die Kasse des Staates, aber die Straßen, die kann man daraus nicht finanzieren oder erhalten. Jetzt muss da irgendwo geschachert und gemacht und gebettelt werden mit irgendwelchen Aversionen gegen Ausländer, warum auch immer. Und dann, weil wir in Österreich Maut zahlen müssen und in der Schweiz und auch in Frankreich. Aber das ist einfach nur zu kurz gedacht. Denn wenn eine solche Maut, wenn es denn rechtlich überhaupt möglich wäre, in Deutschland eingeführt würde, dann weiß noch gar keiner, wie soll denn das mit der Kfz-Steuer weitergehen? Fällt die plötzlich weg? Darf die wegfallen? Was sagt die EU dazu? Oder wie wird das verrechnet mit diesem Mautaufkleber für die Windschutzscheibe? Und was ist mit Autos, die keine Steuern zahlen? Und wie wird das erstattet und verrechnet? Alles das ist ja alles vollkommen unklar. Es gibt keinen Plan. Ich habe nirgends gehört, gelesen oder gesehen, dass es irgendeinen konkreten Plan gibt, wie man das machen könnte. Und dann die Verwaltung von diesen Mauteinnahmen, die frisst so viel davon auf, dass am Ende nur noch ein Bruchteil übrig bleibt. Das heißt, da bleibt 1 Milliarde oder sowas übrig und 7 braucht man. Und warum macht man dann solche Klimmzüge? Ich finde es einfach lächerlich und beschämend. Aber es ist Politik.
Denken wir an Belgien, denken wir daran, ohne Regierung haben die irgendwie auch alles geschafft. Das Land lief weiter, es lief sogar wohl besser als vorher. Und vielleicht brauchen wir wirklich die dummen Diskussionen gar nicht.
Vielleicht brauchen wir nur Supercomputer, die das alles machen und verwalten und so, Heinz. Meinst du, ein Computer, können sie das besser?
Es ist schwierig, das schlechter zu machen, würde ich da jetzt erstmal so sagen. Aber das ist nicht ernst zu nehmen, diese Aussage. Aber Supercomputer, da tut sich ja zurzeit ganz viel. Wenn man bedenkt, so richtig bekannt wurden in der Allgemeinheit die Supercomputer, allerdings durch eine Fernsehshow. Und zwar im Februar 2011 gewann Watson Jeopardy. Das ist eine Quizshow, die lief in Deutschland auch mal kurz, war aber nie erfolgreich, ist sehr, sehr erfolgreich in den USA. Und da hat der Computer gegen 2 Menschen gewonnen. Jeopardy ist ein Spiel, da gibt der Moderator eine Antwort vor und die Kandidaten müssen die richtige Frage dazu finden. Also das hat im Februar 2011 Watson, das ist eine IBM-Maschine, gewonnen. Danach sollte sie an sich eingesetzt werden für Krankenhäuser in eine Cloud, ein Cloud-Angebot für Ärzte, um bei der Diagnose seltener Krankheiten zu helfen. Aber da tut sich im Moment einiges. Der ursprüngliche Watson hatte immerhin 2880 Kerne und 14 Terabyte RAM. Die jetzige Basiskonfiguration besteht nur noch aus 16 bis 32 Kernen mit 256 Gigabyte RAM. Aber die können jetzt, die einzelnen Watson-Einheiten können miteinander verknüpft werden und so kann man die Leistung skalieren, so wie man es braucht. Das heißt, er ist erstmal preiswerter in der Grundkonfiguration und man kann einfach weiter ausbauen. Mit Entwicklern, mit Partnern werden zurzeit Applikationsszenarien abgesteckt, die im Prinzip Applikationen für diese Technologie bringen sollen. Und da soll es dann auch einen Marktplatz zu geben, den IBM Watson Content Store. Und da sollen eben Supercomputer-Anwendungen auch für, tja, auch für Industrieunternehmen rauskommen. Es gibt auch noch andere Entwicklungen, die parallel dazu laufen. Übrigens, dieser Watson ist übrigens schon so aufgebaut, dass er mit dem Big Data umgehen kann. Der hat also auch diese Apache Hadoop als Basis und ist übrigens in Linux programmiert, SUSE Linux programmiert oder als SUSE Linux als Betriebssystem und programmiert eben in Java, C++ und in Prolog. Aber es gibt ja auch neue Hardware auf dem Gebiet. Und zwar die Nvidia haben gerade mal wieder einen Grafikchip rausgebracht. Gut, Grafikchips braucht man für Spiele, für hochauflösende Grafik im CAD. Aber wo die noch mehr eingesetzt werden, ist eben in Supercomputern.
Sprichst du von diesem K20X-Beschleuniger auf den Tesla-Karten?
Das ist der, jetzt gibt's den Nachfolger, der heißt dann K40, der soll auch doppelt so schnell sein wie der alte. Der hat 12 GB DDR5 Speicher-RAM, hat 2880 Kerne drauf und unterstützt den PCIe Generation 3, sodass der Datentransfer auch verdoppelt wird. Der wird doch schon, oder sind geplant Anwendungen. Zum Beispiel ist ja der PITS Diant in der Schweiz, wird zurzeit in Betrieb genommen.
Machst du das schon mal oben? Bist du schon mal hochgeklettert?
Nee.
Das ist ein Berg.
Ich bin ein alter Mann. Mag schön sein, gut, aber da oben steht ein Supercomputer mit 6,2 Petaflops, liegt damit, das ist der Linpack Benchmark, der liegt damit in den Top 500 Liste der Supercomputer weltweit und ist in dem Moment der schnellste Supercomputer, der in Europa rumsteht.
Wisst ihr denn, was und in den Bergen noch alles drin ist? In den Schweizer Bergen.
Bitte?
Wisst ihr, was in den Schweizer Bergen noch alles drin ist?
Tunnel.
Nein, das sind die größten Serverfarmen, die stehen da drin.
Ja,
und zwar gut. Ist das so schön.
Die bringt man ja auch besser unter.
Da ja, hat
man
die den sind Vorteil, so schön sicher da drin. Umwelteinflüsse. Ne? Bevor ja. da irgendein Bömpelein da drauf liegt und alles kaputt macht, muss da schon eine richtige Bombe kommen.
Ja, passiert ja bei uns auch jedenfalls.
Ja. Nee, aber die machen da Geld
jedenfalls
mit.
Jedenfalls was dieser Pitts Diant eben oder Diant wird er wahrscheinlich gesprochen, der hat eine sehr hohe Leistung pro Watt. Der bringt also pro Watt Energie, die er verbraucht, 3 Gigaflops.
Mhm.
Also 3,11 Gigaflops genau. Und das ist etwa 50% höher als die herkömmlichen Systeme, die zurzeit sind. Aber nicht nur die Schweizer sind dabei.
50% zum Beispiel der Texas Advanced, oder? 50% weniger.
Weniger Energie. Höhere Energieeffizienz.
Ah, ja, gut.
Ja. Ja, irgendwie muss man das so drehen. Die Texas Advanced Computing Center, das der Universität of Austin, die entwickeln Maverick. Das soll ein interaktives Remote-Visualisierung- und Datenanalyse-System sein, also Big-Data-Analyse und das dann visualisieren. Wird auch mit den K40 GPUs, also den neuen Teslas, Nvidia Tesla CPUs ausgetauscht und soll wahrscheinlich schon im Januar 2014 an den Markt gehen. Die andere Sache ist, dass man auch sagt, okay, man könnte ja auch diese Supercomputerleistung, wir haben ja schon mal öfter über Rudis Thema, über Big Data gesprochen, dass die Firmen auch diese großen Datenmengen, die sie haben, schnell analysieren wollen. Und diese Number Cruncher können das, also diese Rechner können das besonders gut. Deswegen ist IBM zum Beispiel dabei und möchte gerne kleinere Rechner bauen, die zum einen, also diese Power-Systeme, die einen Power-Prozessor haben, und die mit Tesla-GPUs dann eben schneller gemacht werden. Und so wird dann auch die Supercomputer in kleineren Firmen oder in mittleren Firmen bezahlbar, um eben diese Big-Data-Analysen zu machen.
Ab wo beginnt denn eigentlich der Supercomputer? Du hast gesagt, der neue Schweizer Computer hat 6,2 Petaflops. Der schnellste Computer der Welt, dieser chinesische Tianhe, glaube ich.
Heißt Milchstraße, heißt das übersetzt.
Ja, der heißt 33,8 Petaflops. Mhm. Der ist also deutlich schneller als dieser Schweizer Computer. Der Schweizer steht, glaube ich, auf Platz 6 auf der Weltrangliste. Der ist da reingerutscht.
Also er steht irgendwie in den ersten 500.
Es gibt Platz diese 6 Top 500 ist in der ersten 500. Das ist wohl wahr.
Ja, das ist mir jetzt neu gewesen. Ja,
ist richtig. Ja, wo beginnt eigentlich der Begriff Supercomputer zu greifen?
Das ist eher von der Funktion, nicht von der Geschwindigkeit, sondern von der Funktion abhängig. Denn ein Supercomputer, das, was wir unter Supercomputer verstehen, ist einer, der nicht alles kann. Unser PC oder wenn irgendwo ein Mainframe rumsteht, die sind dafür ausgelegt, alle möglichen Aufgaben zu erledigen oder transaktionsoptimiert oder sonst was. Ein Supercomputer soll rechnen. Der kann Matrizen auflösen, der kann große Datenmengen schnell handeln, der kann eben rechnen, sonst nichts. Und das ist eigentlich der Gattungsbegriff für die Supercomputer. Da die so hoch spezialisiert sind, sind die natürlich schnell. Und der erste, die Cray 1, die irgendwann in den 80er Jahren rauskam, die war schon für damalige Verhältnisse was Tolles. Ich weiß nicht, hast sie vielleicht gesehen, diesen Kamin, der da saß, wo diese Sitzbank.
Ja.
Die da war, die so
1,60 Meter. Heinz, können wir nochmal zurückblicken in unsere Nächte in Paderborn. Da war eine Nacht, war auch die Cray dabei. Und das war
damals lebte der Bau Holland noch und ich habe damals mit dem Bau zusammengesessen. Herbert hieß er eigentlich, aber er wollte auch immer nur Bau genannt werden. Und wir haben direkt an der Cray auf der Ofenbank gesessen und haben sinniert über diese Sachen.
Das also war gemütlich, ne?
Ja.
Nein. Obwohl unter Ende war es kalt, ne?
weil das Ding nicht lief.
Das Ding, der war ja auch rund gebaut, um die eigentliche zentrale Datenverteilung passierte ja innen drin und damit die Kabelwege in der Mitte möglichst kurz waren. Deswegen waren die Platinen im Halbkreis angeordnet.
Ja, einmal kurz seins und dann kommen ja auch die Laufzeiten dazu. Nicht nur wegen der Verzögerung, sondern vor allen Dingen, dass die Signale auch zu definierten Zeitpunkten an den entsprechenden Punkten waren. Deswegen hat man das Ding rund gebaut, denn von der Mitte ist zu allen Seiten im Umfang der gleiche Abstand. Das haben die damals schon gewusst.
Das ist toll. Also der Herr Cray, der war da schon ziemlich genial, als er das Ding entworfen hat. Es gibt was anderes noch ein Aspekt bei den Supercomputern. Die haben ja sehr, sehr viele Kerne, die machen Parallelprocessing im Prinzip. Und da gibt es verschiedene Programmiermodelle. Es gibt einmal von NVIDIA das CUDA-Programmiermodell, das speziell für die Chips entwickelt worden ist. Aber die Wissenschaftler der Uni Ulm sagen, das geht uns nicht weit genug. Und die haben jetzt, die starten mit einem von der EU finanzierten Projekt. Wie kann man Supercomputer so programmieren oder wie kann man eine Programmierumgebung schaffen für Supercomputer, dass die Optimierung wesentlich einfacher ist. Also Experten schätzen, dass es noch eine Handvoll Leute weltweit gibt, die überhaupt so viel Durchblick zu Supercomputern haben, dass sie die wirklich optimal programmieren können. Das ist nicht sehr viel auf der Welt. Wenn man es jetzt aber schaffen würde, ein Framework zu bauen, mit dem man die Aufgaben definiert und das einem dann hilft, diese definierte Aufgabe zu parallelisieren und auf die Chips vernünftig draufzubringen, dann hätte man eine wesentlich bessere Performance und das Potenzial an Programmierern wäre plötzlich wieder viel, viel größer, müsste ich auf die paar zurückgreifen. Das Ganze heißt übrigens Polka, als Abge mit C geschrieben, nicht wie der Tanz. Und das steht für Programming Large Scale Heterogeneous Infrastructures. Das ist ein furchtbares Wortmodell. Ich weiß auch nicht ganz, wie die sich das Polka da zusammengebastelt haben. Aber wichtig ist, dass sowas gemacht wird und dass man irgendwann mal die Chance hat. Zum Beispiel denkt mir daran, was die IBM vorhat, ihr diese Nvidia-Chips mit ihren Power-PCs zusammen in kleine Rechner zu bringen. Wenn man denn eine Möglichkeit hat, das möglichst optimal zu programmieren, auch für einen normalen Programmierer, der sich nicht mit den Bits und Bytes der 2880 Kernen auskennt und der parallel die Prozesse denn so verteilt, dass die wirklich optimal laufen.
Wir werden gut, sehen, also was da schafft rauskommt. Man ja heute maximal 80%, glaube ich, wenn das Ding optimiert ist. Der Rest ist dann Overhead. Man kann also nicht einfach sagen, wir haben jetzt von diesen Prozessoren 10, 100.000 und haben dann gleich auch die 10, 100.000-fache Leistung, sondern da muss man ja mindestens mal 20% abziehen davon.
Ja klar, aber die Hardware ist ja nicht mehr das Teure dabei. Wenn man die Prozesskosten sieht oder die ganzen Projektkosten sieht, das Teure dabei ist an sich immer die Softwareentwicklung, wirklich die Software so zu schreiben, dass die möglichst gut ausgenutzt werden, die Maschinen.
Ja.
Auch diese Watson-Entwicklungsform, da das Ganze in eine Cloud zu stellen und eine skalierbare Maschinen zu bauen, die man also weiter zusammenstecken kann, ist zwei Maschinen natürlich nicht 200%, sondern es sind dann irgendwas 160-170%, wenn man Glück hat. Aber die Hardware ist bezahlbar, ist überschaubar und wenn man es schafft, dafür vernünftige Programmiermodelle zu entwickeln und die Dinger diese Supercomputer einfach zu programmieren, in Anführungszeichen, dann ist das ein großer Gewinn. Vor allen Dingen dann können auch die Supercomputer in Bereiche Einzug halten, in denen man sie zwar gut braucht, aber heute noch davor zurückschreit, weil einfach keiner weiß, wie man die wirklich vernünftig programmiert. Die ganzen Finanzleute zum Beispiel, ne? Wie gerne würden diese Supercomputer einsetzen, die versuchen sie auch teilweise in diesem
Ja, und die hüpfen dann von einer Pleite zur anderen, weil die Programme eben nicht so funktionieren, ja, wie das Finanzsystem funktioniert. Ob das nun jemals in absehbarer Zeit, sagen wir mal, wirklich gelingt, dass man so etwas in einer Algorithmus abbilden kann, wage ich zu bezweifeln. Aber
ja, vor allen Dingen, wenn alle den Algorithmus haben, sich gleich verhalten, dann liegt das System tot. Das lebt ja davon, dass es chaotisch ist und dass die Leute antizyklisch handeln oder dass die meinen, oder die Computer sind es ja heute, dass die meinen, die hätten eine andere Strategie. Und auch die Leute, die eingestellt werden, die Programmierer, sind dann meist ganz junge Leute, die frisch von der Uni kommen mit irgendeiner Idee und die dann umsetzen sollen. Hm. Die brauchen natürlich aber auch Programmiersprachen und brauchen auch eine Hardware darunter, damit sie ihre Ideen in maschinenausführbaren Code bringen können.
Brauchen
und der auch handeln kann
dann. Für jeden Computer. Sagt euch eigentlich der Begriff Open Pandora etwas? Die Büchse der Pandora wahrscheinlich.
Aber doch, Open, ja, Pandora, was wo die Grenze vielleicht weg ist. Open Pandora.
Ja, es handelt sich dabei eigentlich um ein Handheld, um ein Linux-Handheld. Und diese Firma, das heißt die britische Niederlassung davon, die hat nun Konkurs angemeldet. Die ist zu. Und ja, das war eigentlich damals wirklich seinerzeit voraus, das System. Und nun ist es eben vorbei. Die haben kein Geld mehr und sind, auf Deutsch gesagt, pleite. In Deutschland läuft das Projekt aber noch weiter. Das heißt, da sind noch Entwickler und die arbeiten noch weiter. Und selbst wer sein Gerät in England gekauft hat und auch den Engländern wird gesagt, wendet euch an Deutschland. Dort wird das weiter betrieben. Also man kämpft jetzt hier. Und es ist eigentlich schade, denn auf dieser Hardware lief eine angepasste Version von Angström, eine Linux-Distribution mit dem Kernel 2.6.27. Und da war ein OMAP 3530 Prozessor drin, der mit 600 Megahertz lief, hört sich wenig an, hat aber wirklich viel da drin geleistet. Man könnte noch viel mehr dazu erzählen, aber es ist die Frage, ob Deutschland überleben kann, ob sie sich gegen den weltweiten Trend durchsetzen können, denn die Giganten in dieser Branche, naja, die machen soweit alles platt, was da ist. Und wir wissen von vielen anderen Sachen, ob es nun die Musikkassette war, ob es die Videokassette war oder was auch immer, dass nicht das Beste gesiegt hat, sondern das Platteste.
Ja, und was die billigsten Lizenzen weitergegeben hat, das war zum Beispiel bei VHS.
Ja.
Du hast ja gerade gesagt, das ist dann Linux-basierende Sachen. Wir haben im November 2011 mal über Thiessen gesprochen.
Ja.
Nokia hatte ja dieses MeeGo mal als Unix-Betriebssystem für ihre Smartphones ausgeguckt, als dann Microsoft da mit größeren Finanzbeträgen einstieg, noch nicht übernommen hat, damals 2011. Da wurde dann das Projekt bei Nokia aufgegeben. Das Thiessen landete dann bei Intel und Samsung und sollte auch mal den Handymarkt revolutionieren. Das ist bis heute nicht passiert. Für den ersten Quartal 2002 waren die ersten Handys angekündigt, die sind nie gekommen. Aber dieses Thiessen taucht jetzt plötzlich wieder auf. Und zwar bei Samsung taucht es wieder auf, allerdings nicht in einem Handy, sondern in einer Kamera. Die heißt NX3000M, ist eine Systemkamera. Und die hat den Thiessen als Betriebssystem drin. Außerdem verspricht Samsung jetzt, dass im ersten Quartal 2014 auch Smart TVs und Smartphones mit Thiessen, also mit dieser Linux-Version auf den Markt kommen sollen. Mhm. Mit Thiessen 3.0, das dann ist, wird dann auch 64-Bit-ARM-Prozessoren unterstützt. Und es soll auch mehrere Benutzer unterstützen, das Linux ja sowieso kann an sich bei Android, aber einfach abgeklemmt wurde im Prinzip. Dann hat man eben auch sein persönliches Smartphone, wenn man sich anmeldet, oder seine persönliche Kameraeinstellung. Wenn also ich mit der Kamera losziehe, habe meine Einstellungen drauf, oder wenn meine Frau oder wenn du damit losziehst, hat die persönlichen Einstellungen, was man denn bevorzugt an Brennweiten, an Belichtungen oder an Programmen, die drin ist, und kann denn damit laufen.
Na.
Wollen wir mal hoffen, dass das endlich mal zum Laufen kommt.
Ja, wenn da Apple nicht noch wieder einspringt und sagt, hallo, da ist eine Biegung drin in dem Design, der gehört uns.
Ich weiß, wo eine Biegung drin ist. Eine ganz große. Vergangene Woche wurde bekannt, dass der 2 millionste Raspberry Pi verkauft worden ist. Die wurden ja erst im Februar ausgeliefert. Im Februar waren es 2000, die ausgeliefert wurden, im Februar 2012 jetzt. Haben dann aber sehr schnell die Stückzahlen drastisch erhöhen müssen. Die kamen gar nicht hinterher und verkaufen jeden Monat etwa 100.000 dieser kleinen Teile. Das ist also schon eine Sensation, muss man sagen. Und wenn man sich das Gerät ansieht, dann, naja, kann man eigentlich nur staunen, was es alles kann. Und 2 Millionen Stück innerhalb dieser Zeit, muss man sagen, Hut ab, lieber Himbeerkuchen.
Aber der hat ja auch einen Suchtfaktor.
Naja.
Und einen Kampffaktor. Ich kämpfe wie ein Löwe, damit irgendwann was zu sehen auf dem Ding. Ist mir jetzt gelungen, ein Betriebssystem drauf zu spielen. Jetzt habe ich mal gesehen, dass eine grüne Leuchtdiode gibt auf dem Board und eine rote. Die rote ist für die Power und die grüne ist für irgendwas datenmäßiges Verarbeiten. Das heißt, das Betriebssystem scheint zu booten oder irgendwie. Nur ich habe noch keinen Anschluss in der Außenwelt gefunden. Ich habe zwar mir ein Tablet gekauft mit Mini HDMI, wo sich aber herausstellt, das kann nur nach draußen und nicht nach drinnen. Das heißt, das Ding war ein Fehlkauf, hat zwar nur 60 Euro gekostet, deswegen. Jetzt geht's weiter.
Ja, geht weiter, aber bei uns nicht. Ich werde jetzt wahrscheinlich nach dem Ende der Sendung in meinen Himbeerkuchen beißen, aber in den richtigen, nicht in den Raspberry Pi.
Meiner schmeckt noch nicht.
Wir sollten nochmal auf unseren Shop hinweisen.
Jo.
Unter cc2.de im Internet, da kann man einfach auf Shop klicken und gucken, was es da Neues gibt. Wünschen einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, wann auch immer Sie uns gehört haben, und hoffen, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Wir sind da. Und Sie?
Wir sind auch da und wir gehen jetzt.
Und tschüss.
Danke
für die Aufmerksamkeit.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.